Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Je nachdem, wo Sie heute sind, gucken Sie doch mal sich um, wie Bilder an den Wänden gerahmt sind. Bei Ihnen zu Hause, bei Freunden, in der Arztpraxis oder im Museum. Mit dem, was uns nämlich der Münchner Rahmenmacher Werner Murrer in der kommenden Stunde erzählen wird, wenn Sie die Bilder, bin ich sicher, noch mal ganz anders betrachten. Herr Murrer, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Hängen bei Ihnen zu Hause eigentlich auch Rahmen ohne Bilder?
Es hängt ein Rahmen ohne Bild und ansonsten hängen sogar wirklich viele Bilder ohne Rahmen.
Und was ist es für ein Rahmen ohne Bild?
Das ist ein geschenkter Rahmen, ja, eigentlich der Anfang der Sammlung von meiner Frau. Ein leerer klassizistischer Rahmen, Bussets-Rahmen, ja.
Und haben Sie aktuell ein Lieblingsgesamtkunstwerk, also ein Bild mit dem perfekten Rahmen?
Wir werden ja nachher noch darauf zu sprechen kommen, auf die Ausstellung im Brücke-Museum. Selbstverständlich, im Brücke-Museum gibt es so mehrere tolle Einheiten von Bild und Rahmen. Und man sagen kann, das sind eigentlich alles meine Lieblinge.
Brücke-Museum in Berlin, aktuelle Ausstellung, ja, werden wir noch drüber sprechen. Die Suche nach dem perfekten Rahmen, die Kunst des Rahmenmachens und warum es manchmal eben wirklich besser ist, auf einen Bilderrahmen zu verzichten. Darum geht es in dieser Stunde mit Werner Murrer. Der gilt als der Rahmenmacher Deutschlands, fertigt in seiner Münchner Werkstatt Bilderrahmen für Künstler, für ganze Sammlungen und bedeutende Museen. Eines seiner ganz tollen Projekte ist die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Zum 500. Geburtstag Raphaels hat sie 2012 einen neuen Rahmen bekommen. Herr Murrer, warum war das nötig?
Ja, es war mittlerweile der 8. Bilderrahmen in der Geschichte des Bildes. Das letzte war nach dem Krieg ein handwerklich ganz schön gemachter Rahmen aus den 50er Jahren, der aber der Wertigkeit des Bildes nicht entsprach und auch die Darstellung nicht richtig rüberbringen konnte. Das hat ausgeschaut, wie wenn es dringend renoviert werden müsste, das Bild, restauriert werden. Und es war einfach wirklich nur dieses Blaugrüne von dem Rahmen, was dem Bild nicht gut getan hat.
Das ist ja eines der bedeutendsten Gemälde der italienischen Renaissance. Was gehörte da alles zu Ihrer Recherche, um jetzt den perfekten Rahmen zu finden, zu entwerfen?
Also ich war wirklich ein halbes Jahr lang auf der Suche nach dem richtigen Rahmen, habe mit sämtlichen und mit dem Gebiet gibt es viele Spezialforscher, mich mit sämtlichen Spezialforschern unterhalten. Keiner wusste, was zu dem Rahmen ist. Es ist leider nichts überliefert in der Kirche selbst, wo das Bild hing, hängt jetzt eine Kopie davon in einem Barockrahmen. Das heißt, es ist also wirklich am originalen Aufstellungsort schon modernisiert worden, der originale Rahmen weggekommen. Das heißt, die Quellen, nach denen wir normalerweise sonst suchen, waren nichts vorhanden. Dann ging es darum, um einen Vergleichsrahmen zu finden. Und ich habe wirklich das ganz, ganz große Glück gehabt, in Bologna einen Rahmen von Lorenzo Costa ein paar Jahre daneben im gleichen Format mit genau dem, was man gesucht hat, einen reinen Goldrahmen, einen großen Tabernakelrahmen zu finden. Und der konnte dann als Vorlage verwendet werden.
Gut, ein Goldrahmen. Dann gucken Sie, was ist unter dem Gold?
In dem Fall, ja, bedingt, also sogar so weit drunter, weil einfach das Holz sogar wichtig war.
Ja.
In Italien waren einfach die Rahmen nur aus Pappelholz und man merkt und man spürt es, das ist einfach schneller gewachsen, einfacher, widerspenstiger als wie so ein sauberer deutscher Tabernakelrahmen wäre, der wäre aus Lindenholz und die Linde ist einfach viel spannender, viel interessanter vom Holz her.
Was ist ein Tabernakelrahmen?
Tabernakelrahmen ist eigentlich aus der Architekturgeschichte ein architektonisch aufgebauter Rahmen. Wir haben seitliche Pilaster, wir haben Giebel oben, wir haben unten eine Basis. So wie er eigentlich in den Kirchen, wie die Bilder in den Kirchen präsentiert waren.
Was für Gewerke sind da in Ihrer Münchner Werkstatt dann dran beteiligt gewesen?
Ja, beteiligt ist eigentlich hauptsächlich in dem Fall relativ wenig. Das sind eigentlich, waren das nur Vergolder und Holzbildhauer. Also die anderen Gewerke, die ansonsten bei uns sind, die braucht man dafür nicht. Aber es war wirklich ein halbes Jahr lang, haben 4 Leute parallel nebeneinander 2 geschnitzt. Die ersten fertigen Teile wurden dann gleich schon wieder von 2 anderen vergoldet. Also 4 Leute ununterbrochen ein halbes Jahr an dem Rahmen gearbeitet.
Manchmal werden Rahmen also mühsam und teuer möglichst original nachgebaut. Manchmal reicht aber auch ein Griff in die Mülltonne und man findet per Zufall einen Originalrahmen. Sowas ist Ihnen auch schon passiert.
Ja, Sie sprechen die Geschichte darauf an, wo wirklich gefragt wurde, wie ein Bild gerahmt werden sollte. Und wirklich im Museum, es war ganz klar in einem Museum, in der Mülltonne die restlichen Leisten von dem Rahmen fand, der gerade vorher entsorgt wurde. Das war der originale Rahmen, der ist dann zum Glück auch wieder verwendet worden.
Ja, wie kommt sowas, dass Museen Rahmen wegschmeißen?
Es ist einfach ein Unwissen. Also es gibt ja das berühmte Beispiel von Van Gogh, wo im Stedelijk Museum in den 70er Jahren die Bilder bewusst ohne Rahmen präsentiert worden, wie es einfach modern war. Man wollte die Bilder sehen, ohne Rahmen einfach auch mal. Und ja, normalerweise sollte in einem Museum eigentlich dann der Bilderrahmen zumindest inventarisiert werden, Etikett drauf und ab ins Depot. Und da sind original von Van Gogh bemalte Rahmen einfach weggeworfen
worden. In so einem großen Museum, in den 70er Jahren.
Ja, also nicht irgendwann mal, sondern wirklich noch nicht lang vorbei und da kein Provinzmuseum, wo man sagen würde, naja, okay, der Hausmeister, der wusste es halt nicht besser.
Da weinen Sie.
Es ist wahnsinnig schade, weil der eine original erhaltene Rahmen ist einfach so toll und hat jetzt auch diese Originalität eines einzigen Rahmens, was ein wunderschönes Beispiel ist. Aber es wäre natürlich auch schön, mehr zu sehen, weil Van Gogh ist natürlich auch einer der Künstler, wo viel einfach dann nur in Gold-Kitschrahmen gerahmt wurde.
Würden Sie denn sagen, generell ist das die beste Lösung, zum Original zurückzukehren, also dahin, wo der Künstler es selbst haben wollte? Es muss ja nicht immer die beste Lösung gewesen sein.
Eben, ich würde sagen, man sollte einfach erstmal wissen, wie war es im Original, dann kann man sich damit auseinandersetzen, ob einem das heute noch gefällt, ob das passt, ob die Künstlerentscheidung vielleicht wirklich die richtige war. Aber das Wissen darüber einfach mal, wie es ursprünglich war, davon kann man einfach dann wunderbar als Basis weiter ausgehen.
Eines Ihrer aktuellen Projekte ist das neue Edvard-Munch-Museum, das in Oslo entsteht. Ein Wolkenkratzer am Hafen soll im Juli eröffnet werden. Was für einen Auftrag haben Sie dort?
Ja, es war eine internationale Ausschreibung, die ging wirklich von San Francisco über London, Amsterdam, die Gemälde von Munch neu zu rahmen. Ein wichtiger Punkt dabei war auch die historische Recherche. Es wusste niemand im ganzen Munch-Museum, wie Munch seine Bilder gerahmt hat.
Wie kann das sein?
Ja, das ist eigentlich ein symptomatisches Beispiel, wie es oft und überall immer wieder auftaucht. Das ist wirklich, das Wissen um die Rahmen ist verloren gegangen, interessiert niemand. Wer sich damit beschäftigen könnte, sind einmal die Kunsthistoriker. Die lernen nichts im Studium dazu, da gibt es keine Ausbildung dafür. Die Restauratoren, die von der anderen Seite her kommen würden, wissen vielleicht sogar noch mehr dazu. Aber jetzt in dem Fall von Munch, da war er wirklich in seinem Sommerhaus, waren nur originale Rahmen am Dachboden versteckt.
Die haben Sie da gefunden?
Die waren offen, für mich dann zugänglich, wenn man die Dachluke aufgemacht hat. Aber da waren die einfach. Und dann das ganze Wissen dazu. Es gibt Aussagen, wo er sich mit seinen Galeristen über die Rahmen streitet. Es gibt tolle Fotodokumentationen. Eigentlich wäre es ganz einfach gewesen. Wir haben dann am Ende dickes Buch abgegeben dazu.
Und Sie rahmen, also haben jetzt alle Munch-Bilder neu gerahmt?
Also der Auftrag geht über 400 Gemälde und 500 Papierarbeiten, die allerdings wirklich zum Glück erst stückweise gemacht werden, weil das war für alle, die mal da in dieser Ausschreibung dabei waren, so eine Horrorvorstellung. Was ist denn, wenn das wirklich alles auf einmal kommen würde? Hätte keiner bewältigen können. Also so jetzt immer ausstellungsweise 30 Stück von Gemälden, das ist gut zu machen. Dann kann man individuell drauf eingehen.
Und wie sehen die jetzt aus?
Ja, die sind wirklich jetzt ganz klar nach historischen Vorbildern, sind oft ganz schlichte, einfache weiße Rahmen. Munch hat sehr für seine weißen Rahmen gekämpft, genauso wie Van Gogh, man weiß es nicht, die haben wirklich weiße Rahmen verwendet. Es gibt auch schlichte Rahmen aus der Zeit dazu, um wirklich Bandbreite zu bekommen, dass nicht jedes Bild gleich gerahmt wird. Also individuell zu den Motiven, zur jungen Frau im weißen Sommerkleid ist natürlich ein leichter weißer Rahmen wunderbar, zum stämmigen Männerporträt ist einfach ein schwerer Rahmen nötig. Mhm. Aber auch viele ganz simple, einfache Rahmen. Das ist das Schöne, wenn man sich wirklich mit der Malerei von Munch auseinandersetzt, sieht man, dass ein simpler, einfacher Rahmen zu der Malerei einfach passt. Es sind nicht nur die ganzen großen, weltberühmten Gemälde, sondern es gibt da viele. Da ist jetzt gerade die Ausstellung in Düsseldorf zu Knausgard, der im Atelier...
Der Schriftsteller hat eine Auswahl getroffen.
Genau, die halt einfach vorher so nicht gezeigt wurden, aber da sieht man die Malerei. Das ist das Interessante.
Mit Ihren neuen Rahmen?
Mit den neuen Rahmen, ja.
Bis 1. März im K20, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Karl-Uwe Knausgards Auswahl der Edvard-Munch-Bilder, die Werner Murrer gerahmt hat. Wir geben der Kunst den richtigen Rahmen. Das ist das Motto des Münchner Rahmenmachers Werner Murrer, einer der führenden Köpfe dieser Branche weltweit. Weltweit heißt, Herr Murrer, Sie sind ganz schön viel unterwegs, oder?
Ich bin ziemlich viel unterwegs, das ist richtig. Das macht total Spaß, weil es ist wirklich, man kommt an die tollsten Orte, hinter die tollsten Türen, erfährt viel, weiß viel und es hat einfach wirklich immer ein wahnsinnig angenehmer, reger Austausch mit den Zuständigen vor Ort.
Ihre Basisstation, da ist auch Ihre Werkstatt, ist in München. Wie sind Sie überhaupt auf diesen Trichter gekommen, sich mit Rahmenbau zu beschäftigen? Über die Tischlerei oder über die Kunst?
Ja, es kam über die Kunst. Ich habe selbst mit einem Partner zusammen eine Galerie gemacht und es ging schnell das Geld aus und habe angefangen, nebenbei Rahmen zu machen. Und so ging es immer weiter. Abends also erstmal den Schreibtisch abgeräumt, die geerbte Handgärungssäge von meinem Opa rausgeholt.
Handgärungssäge?
Eine Handgärungssäge, also eine richtig schöne klassische von Ulmia, wo ich als Kind nie wusste, für was die gut ist und dann aber die verwendet habe. Und das ist wirklich, die verwendet man heute noch in der Werkstatt, weil sie für kleine, feine Arbeiten wunderbar ist.
Was hatten Sie als Jugendlicher für Berufsideen?
Ich glaube, ich hatte nie wirkliche Berufsideen. Ich habe dann einfach mal aus Langeweile Theaterwissenschaften studiert, aber schnell gemerkt, dass das nicht das meine ist.
Und wie sind Sie damals mit der Galerienszene in München in Kontakt gekommen? 80er Jahre?
Ja, das
Schickimicki?
Ja, es war noch vor der Schickimicki-Zeit. Es war eine Stellenanzeige in der Galerie Thomas, die eigentlich eine führende Galerie ist für klassische Moderne. Und ich habe mich mit einem Urlaubsfoto beworben und durfte dann dort Bilder hängen und Pakete packen.
Das war dann die gibt es doch noch, die Galerie, oder?
Die gibt es immer
Weil
noch,
Weil Sie vorhin
ja.
gesagt haben, gibt es nicht mehr.
Meine Galerie gibt es immer, die Galerie Thomas schon noch, ganz klar.
Und was war da Ihr Part in der Galerie? Also auch schon sich um die Rahmen zu kümmern?
Jein, das ging also ganz früh los. Galerie Thomas, Raimund Thomas hat damals in den 80er Jahren das A11 Artform gegründet. Das war also quasi wirklich die ersten jungen Wilden. Kamen die Berliner Künstler nach München, da war einfach Mittendorf, Salome, Zimmer, die Moritz Boys, die waren da, haben da ausgestellt und für die erste große Ausstellung war eigentlich erst ein anderer Rahmenmacher da und der hat dann mitten während der Arbeit den Job hingeschmissen und dann haben wir gesagt, naja, die bauen wir fertig, die Rahmen. Und es waren für diese ganzen Großformate, die alle nur schnell fertig machen. So ging es eigentlich los.
Also learning by doing.
Absolut.
Ist das Rahmenmachen, was würden Sie sagen, selbst eine Kunst oder ein Handwerk, ein Kunsthandwerk? Was ist das?
Ich sehe es ganz klar als Handwerk. Das ist wirklich die Basis. Es ist einfach immer eine schreinerische Arbeit. Der Unterbau, die Konstruktion, die Ausführung ist alles rein handwerklich, aber genauso auch, wenn wir jetzt von einem aufwendigen Rahmen ausgehen, der jetzt vergoldet ist, dann ist das klassischer Handwerksberuf, den man wirklich lernen muss und viel Erfahrung dazu braucht, um das zu können.
Wie kopiert man denn solche historischen Originale, ohne dass das nach einer Kopie aussieht?
Ja, ich habe gestern irgendwo zufälligerweise gelesen, dass bei Restauratoren, die haben das mit Lasertechnologie, das Profil abgenommen von einem Rahmen. Ich glaube, Sehen, lernen, schauen ist viel, viel wichtiger. Bei uns, wenn wir wirklich Profile abnehmen, dann sieht man oft, dass im Millimeter, sogar im Zehntelmillimeter-Bereich eine Nuance noch wichtig ist, das Profil zu verändern. Und wenn man aus der Theorie raus versucht, ein Profil abzunehmen und es aber nicht verstanden hat, dann funktioniert es nicht. Man muss es wirklich leben.
Ausbilden lassen kann man sich nicht als Rahmenmacher.
Es gibt eine Ausbildung im Buchbinderkolleg in Stuttgart, da ist es angegliedert zum geprüften Bildeinrahmer. Das versucht so ansatzweise das ein bisschen abzudecken, ist aber natürlich viel zu wenig. Also es sind die einzelnen Lehrberufe, die das eigentlich mit abdecken. Das sind die Glaser, die Buchbinder, die Schreiner und die Vergolder. Die durften traditionell eigentlich immer die Rahmen machen. Jeder deckt aber nur seinen eigenen Bereich ab. Und ich sage immer, ja, jeder macht seine eigenen Berufsschäden. Ein Glaser spannt ein Aquarell aufs Glas, ein Buchbinder pappt es auf die Graupappe und Schreiner auf die Holzplatte. Also keiner weiß wirklich diese Ausbildung, die wir uns einfach selbst beigebracht haben, von Anfang an mit Restauratoren zu reden, wie montiert man denn eine Papierarbeit richtig, ohne dass sie kaputt geht.
Ah, die Restauratoren sind mit ihre wichtigsten Ansprechpartner.
Sind ganz früh immer schon ganz wichtig gewesen. Das ist das Tolle, seitdem ich eigentlich diese Rahmen mache, es gibt keine Probleme. Also wir hatten nie mit holzhaltigen Passepartouts oder sowas gearbeitet. Das war zum Glück auch die Zeit, wo die Museumskartons aufkamen. Wir haben immer schon mit Museumskartons gearbeitet. Es kam das nicht spiegelnde Museumsglas mit UV-Schutz auf. Es war wirklich von dem her eine gute Zeit, aber es gibt heute noch Leute, die verwenden holzhaltige Passepartouts, was ich nicht verstehe. Es sind ein paar Cent günstiger als ein Museumskarton. Also.
Wie viele Rahmenmacher Ihres Formats gibt es denn so in der Welt und wo? Was sind Ihre richtigen Konkurrenten?
Also Konkurrenten würde ich sagen, in dem Sinn nicht, weil es einfach wirklich, dafür ist die Welt einfach zu groß. Aber das ist natürlich, wo die Weltkunsthandelsmarktplätze sind. Das ist halt einfach mal London und New York. Da würde ich sagen, die sind es vielleicht drei Leute, die in der Form, wie wir das mit anbieten. Das heißt, die Recherche dazu machen, die wissen, welcher Rahmen der richtige ist, die dann im Idealfall, wie wir auch, wahnsinnig viele original alte Rahmen haben, die man dann dazu verwenden kann. Oder wenn er halt nicht vorhanden ist, ein original alter Rahmen, dass man einen nachbaut dazu.
Ja, also Sie sind nicht nur Rahmenmacher, sondern eben auch Rahmensammler. Wie viele solcher Originale haben Sie denn in Ihrer Münchner Werkstatt?
Ja, das ist eben so eine fast unvorstellbare Zahl von 2.500 original alten Rahmen.
Die hängen da alle?
Die hängen, stehen in überall, wo noch Plätzchen frei ist, sind da welche. Ja.
Das sind ja ganz schöne Werte.
Das sind auch Werte, vollkommen klar, ja.
Wie und wo haben Sie die gefunden, gekauft?
Das ist eine ganz lange Geschichte. Also es fing wirklich in den 80er Jahren noch an. Da gab es große Spezialauktionen in London. Und ist jetzt aber, wo wirklich mein Hauptsammelgebiet ist, die Rahmen des Anfang 20. Jahrhunderts, die sind auf Auktionen zu finden, die gibt es nicht, die muss man wirklich, man muss ja sehr, sehr gutes Netzwerk aufbauen, um die zu bekommen.
Und also Sie kriegen auch Anrufe, ich habe hier was.
Ja, den schönsten Anruf bekam ich aus Dresden, da ruft jemand an und meint, ja, er hätte einen originalen Nolde-Rahmen. Und er meint, ich wäre der Richtige dafür. Klar, ich setze mich ins Auto, fahre nach Dresden und hole den Rahmen ab. War ein originaler Nolde-Rahmen. Ist jetzt auch in der Ausstellung zu sehen.
Darüber hinaus haben Sie eine riesige Datenbank, die Sie sich ständig erweitert. Ein Archiv mit, ich glaube, an die 100.000 Abbildungen von Rahmen. Was kann man jetzt da suchen und finden? Wie funktioniert das?
Also durch die Digitalisierung ist es wirklich sehr gut möglich, diese 100.000 Fotos zu verschlagworten. Also wenn Sie mir einen Künstler sagen und eine Jahreszahl dazu, dann drücke ich auf den Knopf und im Idealfall kriegen wir von dem Künstler einfach dann die Beispiele, wie der zu der Zeit richtig gerahmt hat.
Das ist ja interessant, weil wenn man sich Kunstkataloge anguckt, sind die Bilder ja meist ohne Rahmen abgebildet.
Nahezu immer. Das ist einfach wirklich, es ist immer noch ein absolutes Schatzkästchen. Es war nie so angelegt. Es war einfach ein Faible von mir, das so zu sammeln. Aber Sie werden selbst heute googeln. Man meint, man kriegt mit Google alles. Sie kriegen keine Bilder mit Rahmen. Also ganz, ganz selten. Wenn Sie Kirchner googeln und mit Bilderrahmen, dann kommt normalerweise irgendeine Repro-Firma, die Kirchner Repos anbietet in einem kitschigen Goldrahmen. Aber nichts Originales.
Ja, und wo haben Sie die Bilder her und die Infos?
Ja, durch meine vielen Reisen, wo wir vorher gesagt haben. Ich bin natürlich immer unterwegs. Ich habe immer eine schwere, hochauflösende Kamera dabei und mache mir überall Fotos von originalen Rahmen. Und es sind nicht viele in jedem Museum, aber die, die da sind, also am Weg hier nach Berlin, bin über Halle gefahren und habe nochmal drei originale Rahmen aus den 20er Jahren gefunden.
Die sind schon auch ein bisschen verrückt, oder?
Absolut.
Maniac. Ein Bild ohne Rahmen ist wie eine Seele ohne Körper, hat Van Gogh mal gesagt. Werner Murrer, würden Sie dem zustimmen?
Es ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es gibt viele Bilder, die dringend einen Rahmen brauchen und es gibt aber ganz viele Bilder, die wunderbar ohne Rahmen funktionieren.
Wo ja, haben Sie ja gesagt, bei Ihnen hängen viele
genau,
ohne.
Genau, bewusst so ausgewählt auch.
Ja, für welche Kunst gilt das, kann man das sagen?
Ich glaube, das ist einfach wirklich für die modernere Kunst, die sich damit auseinandersetzt, mit dem Bild als Körper, als Raumfläche, als Objekt, wo ein Rahmen einfach wirklich nur begrenzen würde, einsperren.
Welches war denn der berühmteste Künstler, der mal zu Ihnen gekommen ist, den Sie abgeraten haben von einem Rahmen?
Also nicht ihm persönlich, aber Sie sprechen wahrscheinlich auf Gerhard Richter an. Gerhard Richter ist einfach wirklich, ich wäre öfters gefragt, ob man denn das Bild rahmen soll. Und es gibt viele Bilder von Gerhard Richter, die definitiv nicht gerahmt werden sollen. Also es ist ein Fehler, wenn Sie auf Messen schauen, wo die Bilder dann in Leinenpasspartouts freigestellt und in einem Pseudo-Renaissance-Rahmen präsentiert werden. Gerhard Richter wird sie schütteln und grausen kriegen. Es ist ja so, es funktioniert nicht. Aber wenn man nicht fähig ist, hinzuschauen, dann entstehen einfach solche Problemfälle.
Wann haben Sie denn zuletzt gedacht, oh, mir tun die Augen weh, dieser Rahmen geht gar nicht?
Das passiert immer wieder. Es ist wirklich, es geht genau in diese Beispiele, wenn man oft über Messen geht, wo wirklich so einheitsmäßig gerahmt wird. Es gibt so viele Galerien, die sollten einfach lieber ein Auto und Teppich verkaufen, weil die setzen sich nicht mit der Kunst auseinander. Wenn dann die Rahmen dementsprechend gleichförmig sind, keine Auseinandersetzung damit, dann tut es wirklich weh.
Wie finden Sie Ihre Kunden?
Die finden mich. Also es ist wirklich das Tolle. Wir müssen natürlich, oder natürlich ist es nicht, aber es ist einfach so toll, dass wir nicht auf die Suche gehen müssen. Also man findet uns, es spricht sich rum, jemand, der sich intensiv damit auseinandersetzt, mal einen guten Rahmen zu finden, der wird zwangsläufig irgendwann mal bei uns landen.
Es gibt ja Bilderrahmen im Baumarkt und es gibt noch, finde ich, erstaunlich viele Rahmenhandlungen um die Ecke. Aber das sind dann eben meist ja, Glasereien, die auch Bilder rahmen. Kommen jetzt Leute auch zu Ihnen, die einfach so was ganz Altes, Einfaches wollen? Die kaufen sich ein Plakat in der Ausstellung und sagen, machen Sie mir einen schönen Rahmen?
Also wir haben uns zum einen bewusst in einem Hinterhof in München versteckt, nicht im Zentrum. Das hilft schon mal ganz gut, das Laufpublikum schwierig, also ohne dass es negativ klingt, schwierig zu formulieren. Es ist genauso, wenn jemand aus der Nachbarschaft kommt, dem eine Glasscheibe kaputt gegangen ist, die schneiden wir ihm gerne und die kriegt dafür Kleingeld in die Kaffeekasse. Wir können einfach das, wo Sie angesprochen haben, die hellblauen und rosa Rahmen, die man um die Ecke kaufen kann, die können wir nicht anbieten, die haben wir nicht. Die kriegt man, wir schicken wirklich gern dann auch zu Kollegen in München weiter, dass die da schauen, wo sie das finden, was die vielleicht suchen. Das ist für alle das Sinnvollere.
Also so fertig leisten.
Fertig leisten. Ich finde IKEA immer nur super. Sie kriegen für quasi kein Geld einen super Rahmen. Wunderbar. Hat alles seine eigene Berechtigung.
Ich hatte vorhin schon mal nach den Gewerken gefragt in Ihrer Werkstatt, nach den anderen Kollegen. Ich glaube, es sind an die 30. Sie haben die Vergolder genannt. Was gibt es da noch alles?
Also Vergolder, eine Vergolderin ist nur Zweitausbildung als Holzbildhauerin. Wir haben Glaser, Buchbinder, Schreiner. Ein Schreiner, der einfach noch mit der Hand arbeiten kann. Also die meisten Schreiner heutzutage, die können ja nur noch mit CNC-Fräsen arbeiten. Wir haben Architekten, wir haben Kunsthistoriker, wir haben welche, die haben eine Ausbildung zum Kalligrafen, zur Schneiderausbildung. Wirklich alle Berufe, die im Großen und Ganzen da wirklich mit reinwirken und die man dann speziell dazu brauchen kann.
Das Team arbeitet ja seit fast 30 Jahren zusammen. Gibt es da Nachwuchs genug?
Also wir haben, das ist das Tolle, in dieser Firma gibt es quasi keine Fluktuation. Also wir sind wirklich ein alteingesessenes Team, wo auch dieses ganze Wissen vorhanden ist. Also wir sind noch nicht auf der Suche nach Nachwuchs oder haben nicht diese Nachwuchssorgen, die man ansonsten überall hört, Elektrobranche, Sanitärbranche oder was, die einfach niemand finden.
Wie der Rahmen ein Bild beeinflusst, dazu gibt es inzwischen auch ein richtiges Forschungsprojekt. Warum wurde das so lange vernachlässigt?
Es ist immer wieder mal berücksichtigt worden, aber nie wirklich konsequent weiterverfolgt worden. Es ist wirklich diese Forschungsarbeit, wie es geht, wenn ein Kunsthistoriker normalerweise seine nächste Ausstellung fertig macht, dann schaut er im Katalog, schaut in seiner Datenbank. Es gibt tolle Online-Datenbanken, wo die ganzen Bilder drin sind, wo sie alles finden, aber sie sehen die nie mit Rahmen. Also man kann gar niemand böse sein, wenn er das nicht findet und nicht sieht, aber es wäre dringend notwendig.
Seit wann gibt es denn überhaupt Bilderrahmen?
Weil Bilderrahmen als eigenständige Typen haben sie eigentlich erst in der Gotik entwickelt. Früher waren die sogar wirklich aus einer Holzplatte, auf dem das Bild gemalt wurde, aus einem Stück.
Also das heißt vor 700, 800 Jahren?
Ja, nicht einmal. Also so die ersten eigenständigen Rahmen, 1400, sowas. Also das ist wirklich, ja, haben wir schon fast. Ja. Das ist, als eigenständige Rahmen sind sie dann wirklich im größeren Stil in der Renaissance aufgetaucht. Da waren sie eigenständige Kunstwerke, wurden auch unabhängig vom Bild gemacht. Die Rahmen waren in den Kirchen oft vorher und die Bilder wurden dann passend dazu gesucht. Also da waren die Rahmenmacher höher angesehen als die Künstler zu der Zeit.
Also das war ein Repräsentationsobjekt?
Ganz klar, aber auch immer Moden unterworfen. Also es war immer ein Besitzer unterworfen. Oft wollte jeder Besitzer einen neuen Rahmen dazu machen. Drum sind Bilderrahmen, antike Bilderrahmen, was extrem Seltenes. Ein Möbel hat man aufgehoben, einen Tisch kann man brauchen, einen Schrank kann man brauchen, den stellen wir mal auf den Dachboden. Ein Bilderrahmen, meint, der steht ein paar Mal rum und dreimal umgefallen, dann verheizt man halt vielleicht doch. Also es ist wirklich...
Das ist ja interessant. Das heißt, ich zeige mich nicht nur durch das Bild, das ich mir aufhänge, ich zeige mich auch durch den Rahmen, den ich wähle.
Schauen Sie in die großen Sammlungen in Dresden als Beispiel, da ist einfach die ganze Gemäldegalerie einheitlich durchgerahmt worden. Oben Krone drauf und der Besitzstand war klar, unabhängig von der Zeit des Bildes.
Der Rahmenmacher Werner Murrer ist über sein umfangreiches Allgemeinwissen in Sachen Bilderrahmung spezialisiert auf die Expressionisten. Über die haben wir noch nicht gesprochen, aber jetzt, denn aktuell ist im Berliner Brücke-Museum eine ganz tolle Ausstellung zu sehen, die Sie kuratiert haben unter dem Motto Unzertrennlich, Rahmen und Bilder der Brücke-Künstler. Also Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner. Hatten die Brücke-Künstler ein besonderes Händchen für die Miteinbeziehung des Rahmens?
Ich würde nicht nur sagen Händchen, sondern es war ihnen absolut wichtig. Sie gaben alle die Bilder nicht ohne Rahmen aus dem Haus und vor allem nur mit selbstgestalteten, gemachten Rahmen. Also das ist wirklich, was das Thema so hochinteressant macht bei den Brücke-Künstlern, weil es einfach in einer Gruppe so eine Gruppenzugehörigkeit gibt, so eine wichtige Auseinandersetzung im Rahmen.
Viele von denen waren Architekten. Hat das damit was zu tun?
Finde ich ganz sicher. Wenn man sich die Zeichnungen anschaut, dann weiß man einfach, dass sich jemand überlegt hat, wie ein Profil funktioniert. Denen war ganz klar die Wirkung im Raum bewusst, wie ein Bild mit dem Rahmen im Raum funktioniert. Die Wirkung auch zum Bild, wenn man sieht, es gibt so wahnsinnig tolle Einheiten, die einfach ja, ein perfektes Gesamtkunstwerk ergeben.
Und die hatten eben auch bestimmte Fertigkeiten, die konnten bestimmte Techniken. Ich habe eine Führung mitmachen können, die sie gegeben haben im Museum und dort erfahren, dass zum Beispiel Emil Nolde selbst Ornamentschnitzer war.
Der hat es noch gelernt, der kann es noch, konnte das noch. Also mal als wunderschöne Aussagen von ihm dazu, wo er sich wirklich während der Ausbildung um eine Spirallinie kämpft, weil er die nicht sauber hinkriegt, den ganzen Tag lang immer wieder dieselbe Linie schnitzt. Also der konnte wirklich schnitzen und hat bewusst zu den einzelnen Bildern auch die Rahmen dazu passend geschnitzt, zu einem Südsee-Motiv mit Südsee-Fratzen. Also es ist wirklich, es ist toll.
Und wie sind Sie jetzt an diese ganzen Leihgaben, die ja wahrscheinlich überall verstreut sind, gekommen? Also an diese tatsächlich Originalbilder mit Originalrahmen, Raritäten?
Also ich wusste sehr genau, was ich wollte. Wir hatten eine Liste zusammengestellt, was die absoluten Highlights sind und nahezu alle sind mit dabei. Es verrückt ist, dass bei den Highlights an Rahmen auch die Highlights an Bildern dabei war. Aber das Thema war wirklich in allen Museen so interessant. Wir sind so auf offene Ohren gestoßen, dass wir wirklich sowas wie die Marcella aus Stockholm bekommen haben, die Ikone des Expressionismus. Die kommt dann einfach für diese Ausstellung und alle sind begeistert zu wissen, dass ja eigentlich das Bild ist. Da gibt es ein Foto dazu von 1910, wo das Bild noch in dem originalen Rahmen wie es 1910 in der großbürgerlichen Wohnung Galerie hing. Und da auch durch die langjährige Vernetztheit mit Kuratoren, mit Restauratoren, waren einfach viele Leihgaben möglich, die ansonsten sicherlich nicht möglich gewesen wären.
War das so bei den Expressionisten, speziell jetzt bei den Brücke-Künstlern, dass deren neue Malerei auch nach neuen Rahmen gerufen hat?
Ganz klar. Das ist wirklich, wenn man das sieht, die Malerei ändert sich radikal zu dem, was vorher war. Und da müssen sich auch die Rahmen dazu ändern. Also wenn man weiß, Ende 19. Jahrhundert, das waren die ganz üppigen neobarocken Rahmen mit Schnörkel, Ornamenten, goldglänzend. Das passt zu dieser rotzfrechen neuen Malerei überhaupt nicht. Das müssten auch die neuen Rahmen sein.
Das ist ganz interessant. Sie machen da so eine Gegenüberstellung in der Ausstellung. Man sieht ein Bild zweimal, einmal allerdings nur in Schwarz-Weiß in einer Kopie, glaube ich. Ne? Einmal hat es den Originalrahmen und das andere Mal so einen modernen, protzigen Goldrahmen. Was macht das mit den Bildern?
Ja, das ist eines dieser typischen Beispiele, was einfach durch Sammlerhand, durch Kunsthandelshand passiert ist. Die Rahmen sollten aufgewertet werden mit Goldrahmen, mit glänzenden Goldrahmen. Und wenn es einfach so ein kitschiger, goldglänzender Rahmen ist, dann sieht man einfach, dass das mit der Malerei überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben das Glück, den originalen Rahmen daneben.
Was war denn das für ein Bild?
Das war die Frau Hembus, also dieses wahnsinnig tolle, mondäne Frauenporträt mit der Zigarette in der Hand. Ja. Und da geht aus der Zigarette gehen die Rauchkringel hoch. Und die sich einem Rahmen in Pink wiederholen. Es ist ein Traum. Es ist so ein schöner Rahmen von Kirchner. Es ist Wahnsinn. Mhm. Und der Rahmen kam weg.
Man kann also sagen, zum Teil verlässt der Pinsel die Leinwand und geht in den Rahmen über.
Dieses wunderschöne Zitat hat die Frau Schulz gebracht. Es ist, daneben ist ein Kirchner wirklich.
Frau Schulz ist
Frau Schulz ist die Mitkuratorin da am Brücke-Museum. Und wir haben daneben ein Bild, die Ringer aus dem Museum im Appenzell bekommen, wo wirklich das Blau, das Grün, das Pink, das Violett aus dem Bild im Rahmen komplett weitergemalt wird, aber ohne kitschig zu sein, sondern es ist expressiv, das ist absolut stimmig, es wird eine Einheit, es ist Gesamtkunstwerk, ich habe es vorher schon gesagt, das ist dieser überstrapazierte Begriff, aber hier trifft er voll.
Sind maßgeschneiderte Bilderrahmen denn vergleichbar, ja, sagen wir, mit maßgeschneiderter Kleidung?
Sehr wohl. Wir haben eine Kundin, die sehr wohl immer den Wert darauf legt, auf maßgeschneiderte Kleidung, die auch wirklich weiß, diese maßgeschneiderte Form des Rahmens dazu. Klar.
Also steigert so ein Rahmen auch den Wert des Bildes?
Ja, das ist immer die Frage der Wertschätzung des Rahmens. Wenn der Rahmen einzeln ist, ist es eher schwer zu bewerten. Wenn er mit dem Bild zusammen ist, dann gibt es von Versicherungen einfach Schätzungen, dass wenn der Rahmen weg wäre, dass irgendwie 30-50% des Gesamtbildwertes die Versicherung zahlen müsste allein für den Rahmen.
Tatsächlich?
Ja.
Mhm. Diese Ausstellung ist wirklich sehr zu empfehlen, wer sie sehen kann, im Berliner Brücke Museum bis zum 15. März. Danach geht sie dann noch weiter?
Es geht zu uns nach Bayern, ins Buchheim Museum, nach Bernried am Steinberger See. In etwas anderer Zusammenstellung, aber eigentlich im Großen und Ganzen. Es gibt ja diesen tollen Katalog dazu, der eigentlich nicht ein Ausstellungskatalog ist, sondern das Standardwerk zu dem Thema ist mit 456 Seiten, wo noch viel mehr Bilder abgebildet sind, als in der Ausstellung sind. Wir haben die führenden Autoren dazu gewinnen können, die uns tolle Texte dazu geschrieben haben und wir haben wahnsinnig tolle Fotos dazu. Das Ganze war einfach wirklich nur möglich. Das ist unterstützt worden von der Ernst von Siemens Kunststiftung und der RNK Stiftung. Beiden herzlichen Dank an dieser Stelle auch.
Wir haben schon gehört von Werner Murrer, bevor ein Bild in einem falschen Rahmen hängt, lieber gar keinen Rahmen nehmen. Wenn wir jetzt auf die deutschen Museen schauen, Herr Murrer, haben die insgesamt Nachholbedarf in Sachen Rahmung?
Ist pauschal schwierig zu sagen. Es gibt manche, die unheimlich schön, unheimlich toll präsentiert sind, wo man wirklich sich denkt, oh, okay, da sitzt jemand da, der setzt sich damit auseinander, nimmt großen Wert daran. Und es gibt manche, wo man sagt, naja, das könnte man von vorn bis hinten einfach mal wieder neu andenken.
Mhm. Gibt es Museen, die tatsächlich noch mit Einheitsleisten und Baumarktrahmen hantieren?
Es ist immer natürlich ein finanzieller Punkt. Also die Museen gibt es sehr wohl noch, die mit Wechselrahmen aus den 70er Jahren arbeiten, die schon halb auseinanderfallen und immer toll sind. Aber ich glaube auch, dass sie wirklich seit 30 Jahren dafür kämpfe und mit vielen Leuten reden, hat sicherlich auch viel bewirkt, dass neu drauf gesehen wird. Es sind neue Generationen da, die sich wirklich damit auseinandersetzen an den Museen. Die Rahmen waren früher nicht wichtig, die werden jetzt wichtig. Also es ist gut im Aufwand, würde ich sagen.
Gibt es einen Auftrag, von dem Sie träumen?
Sind schon viele Träume in Erfüllung gegangen bisher. Also kurz nachdem wir die Sixtinische Madonna gerahmt hatten, ist mir die Frage gestellt worden, habe ich gesagt, naja, die Venus von Botticelli, wenn noch kommen wird, das wäre nur okay, aber würde sagen, es ist jedes neue Projekt ist wahnsinnig toll und freut mich unheimlich. Wir sind jetzt gerade an einem Projekt dran für Nikolai Astrup in Nordnorwegen. Es ist wahnsinnig toll, weil einfach wirklich die ganze Recherche mit dazukommt. Das freut mich unheimlich, weil dieses Interesse, dieses Wissen, das wir dann mitbringen können, auch zur Ausführung kommt. Angenehm, toll, super. Also es ist eigentlich fast von Traum zu Traum geht's weiter.
Und hängt wieder eine schöne Reise dran.
Hängt eine schöne Reise dran.
Ja, also ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das trägt, dass wir hier eine Stunde am Morgen nur über Bilderrahmen reden. Aber ich fand das super interessant, Herr Murrer. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und hoffe, dass diese Sendung auch Ihnen den richtigen Rahmen gegeben hat.
Herzlichen Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich könnte noch 3 Stunden weiterreden.